Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Der Generationenkonflikt findet nicht statt. Eine Nationalfondsstudie konstatiert viel Solidarität zwischen Alten und Jungen und kaum einseitige Belastungen. Die Post wickelt in der Schweiz 50% des Zahlungsverkehrs ab und versorgt die Bevölkerung mit Bargeld. Peking erwartet eine Rekordzahl an Sportlern zu den Spielen und kämpft immer noch um sporttaugliche Luft. Die Hälfte der Affenarten ist vom Aussterben bedroht. Das weltweite Abholzen nimmt unseren nächsten Verwandten den Lebensraum. Und um 13 Uhr, on the road to Wichita, Kansas, die Reise der DRS-Korrespondenten in die Mitte Amerikas. Im Westen beginnt diese Reise im wörtlich wildesten Teil von San Francisco. Die vorgelagerten Farallon-Inseln sind ein Paradies für Wasservögel, Robben, Wale und weiße Haie. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Eva Gammete.
In der Schweiz gibt es kaum Generationenkonflikte. So führe die Überalterung der Schweizer Gesellschaft nicht zwangsläufig zu einer stärkeren Belastung der Jungen, heißt es im Generationenbericht des Nationalfonds. Monika Binotto.
Sieht man sich rein rechnerisch an, was eine Generation dem Staat bezahlt und dann im Alter wieder vom Staat bezieht, so sind die heutigen jungen Menschen tatsächlich im Nachteil. Nur bei dieser Betrachtung fehlten private Zahlungen und Dienstleistungen zwischen den Generationen, heißt es im Bericht. Die ältere Generation betreue die Kinder der Jungen, helfe finanziell mit beim Hausbau, schaffe Arbeitsplätze im Gesundheitssektor. Insgesamt sei deshalb die Bilanz ausgeglichen. Viel Geld wird in der Schweiz über Erbschaften umverteilt. 28,5 Milliarden Franken waren es im Jahr 2000. Fast ein Drittel dieser hohen Summe geht an nur 1% der Erbenden. Mehr als die Hälfte der Erbenden erhält weniger als 50.000 Franken. Der Generationenbericht empfiehlt, möglichst vielfältige sogenannte intergenerationelle Initiativen zu starten. So soll die Gesundheit gezielt gefördert werden oder motivierte ältere Menschen sollen länger arbeiten können.
Monika Binotto. Die Schweizerische Post spielt eine wichtige Rolle beim Zahlungsverkehr und bei der Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld. Dies zeigt eine Studie des Instituts für Schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich. Die Post sei mit einem Marktanteil von 50% führend im Zahlungsverkehr. Dies hänge damit zusammen, dass die Schweiz ein ausgesprochenes Bargeldland sei, heißt es weiter. Trotzdem würden künftig traditionelle Zahlungen bei der Post an Bedeutung verlieren und durch elektronische ersetzt. Die AIDS-Hilfe Schweiz muss rund 1,8 Millionen Franken Mehrwertsteuern nachzahlen. Dies hat das Bundesgericht entschieden und somit die Beschwerde des Vereins abgewiesen. Der AIDS-Hilfe Schweiz würden verschiedene Aufgaben im Bereich der AIDS-Prävention zugewiesen. Im Gegenzug erhalte der Verein vom Bundesamt für Gesundheit Vergütungen für seine Leistungen, stellten die Lausanner Richter fest. Damit handle es sich zweifellos nicht um Subventionen, sondern um steuerbares Entgelt. Die Nachzahlung gilt für die letzten 10 Jahre. Die CVP verlangt Verbesserungen bei der Revision des Aktienrechts. Ihre Forderungen versteht die CVP als indirekten Gegenvorschlag zur sogenannten Abzockerinitiative. Bei der Frage der Entschädigungen für die Topkader schlägt die CVP vor, dass künftig an der Generalversammlung von börsenkotierten Gesellschaften ein Entschädigungsbericht unterbreitet und darüber abgestimmt wird. Gefordert wird außerdem mehr Transparenz über die Besitzverhältnisse der Aktienpakete und weniger Bürokratie. Die Finanzmarktkrise führt beim Rückversicherungskonzern Swiss Re zu weiteren Abschreibern. Im zweiten Quartal dieses Jahres seien erneut gut 360 Millionen Franken abgeschrieben worden, teilt das Unternehmen mit. Der Gewinn von April bis Juni ging deshalb um gut die Hälfte zurück auf knapp 570 Millionen Franken. Trotz negativer Entwicklung beim Gewinn will der weltgrößte Rückversicherer weiter wachsen und das Lebensversicherungsgeschäft der britischen Barclays Bank kaufen. Unter den Erwartungen der Analysten sind auch die Zahlen des Thurgauer Bauzulieferers Arbonia Forster. Das Unternehmen machte im ersten Halbjahr einen Gewinn von gut 19 Millionen Franken. Das sind 7 Millionen weniger als im ersten Halbjahr 2007. Die Aktie der Arbonia Forster verlor am Vormittag zeitweise bis zu 15% an Wert. Die Olympischen Spiele in Peking finden mit einer Rekordbeteiligung von Sportlern statt. Es würden 11.128 Athleten und Athletinnen antreten, teilte der Präsident des Organisationskomitees mit. Im australischen Sydney im Jahr 2000 seien es 500 weniger gewesen. Außerdem hätten über 100 Würdenträger aus aller Welt ihre Anwesenheit beim Eröffnungsspektakel am 8. August in Peking angekündigt, heißt es weiter. Knapp die Hälfte der weltweit rund 630 Affenarten sind vom Aussterben bedroht. Grund dafür sind die Abholzung der Wälder und die Jagd, erklären Wissenschaftler. Die biologisch nächsten Verwandten des Menschen sind vor allem in Afrika und Asien stark bedroht. Manche Arten seien seit über 25 Jahren nicht mehr gesichtet worden. Dass fast eine gesamte Gattung vom Aussterben bedroht sei, sei einmalig, hieß es weiter.
Der große Krieg der Generationen findet also kaum statt, stellen die Sozialforscher in ihrem Generationenbericht fest und widerlegen eine ganze Reihe von gängigen Klischees und lassen uns umdenken. Und weiter. Es muss nicht die Babyklappe sein. Frauen können auch auf andere Weise versteckt ein Kind zur Welt bringen. Ein Dokumentarfilm verstärkt den Verdacht, Kolumbien habe bei der Betancourt-Befreiung das Rotkreuz-Emblem missbraucht. Über 200 Nationen werden am Freitag in Peking auf- und einmarschieren, einige noch heute, ausschließlich mit Männern. Die Erde droht ein Planet ohne Affen zu werden. Die Hälfte aller Arten ist am Aussterben. Und Amerika wählt im November einen neuen Präsidenten. Aber welches Amerika? Unsere Korrespondenten haben sich aufgemacht, das große Land in seiner Vielfältigkeit wortwörtlich zu erfahren. Von Ost und West her, quer durchs Land bis in die Mitte. Startpunkt im Westen sind die Farallonen. Die kleinen Inseln liegen praktisch in Sichtweite der kalifornischen Großstadt San Francisco und sind dennoch ein einzigartiges Naturparadies. On the road to Wichita, Kansas, um 13 Uhr auf DS1 und 4. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.157 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 63,09 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 05,26. Die Wetterprognosen bis heute Dienstagabend. Am Nachmittag lockern die Wolken im Norden allmählich auf und es gibt zunehmend sonnige Abschnitte. Nur an den zentralen und östlichen Voralpen bleiben noch zähe Wolkenreste zurück. Die Temperatur steigt auf rund 25 Grad. Im Süden scheint trotz einiger Quellwolken meist die Sonne bei rund 31 Grad. Am Mittwoch scheint trotz vorüberziehender Schleierwolken oft die Sonne und es wird rund 30 Grad heiß. Nur im Süden gibt es zunächst Hochnebelfelder und am Nachmittag lokale Schauer. Am Donnerstag ist es noch teils sonnig und schwülwarm. Am Nachmittag und Abend kommen teils kräftige Regenschauer und Gewitter auf. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Nord-Süd-Achse auf der A2 Richtung Norden stockender Verkehr vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Und in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel stockender Verkehr zwischen Reiden und der Verzweigung Wickertal wegen Unterhaltsarbeiten.
Alte und junge Menschen in der Schweiz leben also weit besser zusammen, als es in den letzten Jahren immer wieder geheißen hat, sagt der große Generationenbericht des Nationalfonds. Der Bericht räumt aber auch mit anderen verstaubten Bildern auf, das ewige Jammern über zu wenig Kinder in der Schweiz sei fehl am Platz. Andrea Jacki.
Die Alten profitieren von den Jungen, heißt es immer wieder. Stimmt so nicht, relativiert nun der Generationenbericht der Nationalfondsstudie. Zwar wurden die Jungen tatsächlich stärker zur Kasse gebeten durch Steuern, Gebühren und so weiter, sagt Soziologe François Höpflinger. Er ist Mitautor des Berichtes. Aber werde die Solidarität innerhalb der Familie mit einbezogen, dann sähe die Bilanz viel ausgeglichener aus.
Weil ein Teil der älteren Frauen und Männer helfen ihren Kindern, Enkelkindern substanziell, sei es bei der Kleinkinderbetreuung, sei es mit Geschenken, sei es mit Darlehen für Wohneigentum.
Komme hinzu, dass ältere Menschen medizinische Hilfe bräuchten und dies schaffe Arbeitsplätze für jüngere Menschen. Und trotzdem, die Überalterung der Gesellschaft ist eine Tatsache. Vor einigen Jahren trieb diese Tatsache Bundesrat Pascal Gouchepin zum Aufruf, wieder mehr Kinder zu produzieren. Falsche Schlussfolgerung, sagt der Generationenbericht. Ein Babyboom, das würde bedeuten, dass praktisch jede Frau 2 Kinder zur Welt bringt. Ein Babyboom würde laut Soziologe Höpflinger die Generation der jetzt 20- bis 35-Jährigen stark belasten.
Ein Babyboom jetzt würde einfach heißen, dass die Generation, die diesen Babyboom zu tragen hat, dann die müsste gleichzeitig für die älter werdende Babyboom-Generation der Nachkriegsjahre aufkommen und gleichzeitig eben auch die Kosten für Kinder tragen. Also die würden dann wahrscheinlich familienpolitisch und sozialpolitisch, sagen wir, in eine etwas stärkere Belastungssituation kommen, wenn das der Fall wäre.
Von einem allfälligen Babyboom könnten hingegen spätere Generationen profitieren. Ein Babyboom ist im Moment aber sowieso kein Thema. In der Schweiz gibt es immer mehr Frauen, die keine Kinder haben. Während bei den Frauen mit Jahrgang 1940 nur 1/7 kinderlos blieb, waren es bei den Frauen, die 1965 geboren wurden, bereits 1/3. Und dies führt laut Soziologe Höpflinger zum wahren Konflikt.
Also es ist schon so, dass die jetzt Kinderlosen, die profitieren stärker von der AHV, Altersvorsorge, als die Menschen mit Kindern, weil sie oft eine weniger unterbrochene Erwerbsbiografie haben, vor allem Frauen, und dann höhere Rentenansprüche haben können. Und gleichzeitig tragen aber die, die Kinder haben, tragen natürlich langfristig zur Erhalt der Gesellschaft bei.
Für François Höpflinger ist also nicht der Generationenkonflikt zwischen alt und jung das Problem, sondern der Konflikt innerhalb der jungen Generation. Aber auch innerhalb der älteren Generation mit sehr reichen Alten und mit sehr armen Alten gebe es Probleme. Die Solidarität spiele dort kaum. Zwischen alt und jung hingegen sei das Zusammenleben einfacher geworden. Erwachsene Kinder und ihre Eltern verstünden sich besser, Großeltern seien engagierter als früher. Das könne man ziemlich eindeutig nachweisen.
Weil auch die ältere Generation genügend gut abgesichert ist, wirtschaftlich, um gegenüber Veränderungen bei der jüngeren Generation tolerant und offen zu sein.
Dass es den älteren Menschen besser geht, führt François Höpflinger auf den Ausbau der AHV zurück. Sie habe entscheidend zur Entschärfung des Generationenkonfliktes beigetragen.
Zum 4. Mal in 6 Jahren hat eine Mutter ihr Kind in Einsiedeln in die Babyklappe gelegt, der einzigen in der Schweiz. Wer sein Baby in eine solche Klappe legt, ist in einer drastischen Notlage. Um solch verzweifelten Müttern und Eltern zu helfen, verlangen Politiker die Möglichkeit einer anonymen Geburt im Spital. Dies ist bis heute verboten. Doch in Basel und Zürich haben verzweifelte Eltern bereits heute die Möglichkeit, ihr Kind wenigstens gegen außen hin anonym im Spital auf die Welt zu bringen. Dominik Meyer berichtet.
Regelmäßig melden sich in Schweizer Spitälen Frauen, die ihr Kind anonym gebären und sogleich zur Adoption freigeben wollen. Es seien Frauen in einer absoluten Notlage, sagt Andreas Bitterlin, Sprecher des Basler Universitätsspitals.
In der Regel stammen diese Frauen aus einem problematischen familiären Umfeld, also es droht Gewalt. Und deshalb möchten diese Frauen nicht, dass ihre Männer erfahren, dass sie hier liegen. Oder sie fühlen sich ausgestoßen, weil sie als junge Frauen beispielsweise während der Ausbildung ein Kind gebären. Weshalb wir ja auch möchten, dass diese Frau psychologisch betreut werden kann.
Eine anonyme Geburt ist in der Schweiz aber verboten und wird in den Spitälern offenbar auch nicht durchgeführt. Im Basler Universitätsspital können Frauen aber zumindest gegen außen hin anonym gebären.
Da bieten wir an, dass sie unter einem Pseudonym bei uns liegt und dass weder über die Telefonzentrale noch via Besuch bekannt wird, dass diese Frau bei uns liegt.
Bis zu 10 Frauen pro Jahr bringen ihr Kind in Basel unter einem Pseudonym zur Welt. Im Zürcher Triemli-Spital können sich die Verantwortlichen eine solche diskrete Geburt im Einzelfall vorstellen. Doch in den meisten anderen Schweizer Spitälern ist dies nicht möglich. Das Luzerner Kantonsspital zum Beispiel überweist in Extremfällen Patientinnen nach Basel. Geburten mit einem Pseudonym seien juristisch heikel und es brauche eine intensive Betreuung, sagt Markus Hodl, Leiter des Luzerner Geburtszentrums. Das Basler Unispital könne Frauen in solchen Notlagen am besten helfen. Er sei froh darum.
Ich bin der Meinung, dass sich hier eine Klinik in der Schweiz um diese Probleme kümmern soll, dass die auch die Erfahrung haben, diese Situationen optimal einzuschätzen und nicht, dass jedes Kantonsspital sich mit einer anonymen Geburt anfängt zu beschäftigen oder auch Geburten unter Pseudonymen.
Vorwiegend linke Politikerinnen und Politiker möchten aber, dass völlig anonyme Geburten in der ganzen Schweiz möglich werden. Es solle verhindert werden, dass verzweifelte Mütter ihre Kinder ohne ärztliche Hilfe zur Welt bringen oder sie sogar aussetzen, sagen sie. Ein entsprechender politischer Vorstoß aus den Reihen der SP ist im Nationalrat derzeit hängig. Der Bundesrat allerdings hat bereits angekündigt, dass er anonyme Geburten in der Schweiz weiterhin ablehnt. Es gebe zu wenig Beweise dafür, dass man mit anonymen Geburten wirklich helfen könne, sagt Hermann Schmid vom Bundesamt für Justiz.
Ob eine anonyme Geburt geeignet ist, Leib und Leben von Kindern zu schützen, lässt sich weder positiv noch negativ beweisen. Es ist eine Hoffnung, eine Annahme. Und in dieser Situation besteht nach der Auffassung des Bundesrats kein Handlungsbedarf.
Kinder haben grundsätzlich ein Recht darauf, ihre Abstammung zu kennen. Der Bundesrat gewichtet diesen Grundsatz höher als die unbewiesene Annahme, mit anonymen Geburten könne man Leben retten.
Die Befreiung der kolumbianischen Politikerin Ingrid Betancourt aus der Geiselhaft der FARC-Guerilla führte zu schweren Spannungen zwischen der Schweiz und Bogotá. Kolumbien bezichtigte den Schweizer Vermittler Gontard der Komplizenschaft mit den Aufständischen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die Schweiz kritisierten den Missbrauch des Rotkreuz-Symbols bei der Befreiungsaktion. Kolumbiens Präsident Uribe hatte das Ganze als Missverständnis dargestellt und sich dafür halbherzig entschuldigt. Nun aber stärkt ein offizieller kolumbianischer Dokumentarfilm erneut die These vom bewussten Missbrauch des Rotkreuz-Emblems. Und das wenige Tage vor einer Kolumbienreise der Schweizer Außenministerin Calmiere. Alexander Geschwind.
Der Dokumentarfilm des öffentlichen kolumbianischen Nachrichtensenders Radio Cadena Nacional beginnt mit den dramatischen Bildern der Betancourt-Befreiung, wie sie vor einem Monat um die Welt gingen. Das ausgewertete Bildmaterial bestehe aus einstündigen Filmaufnahmen und 1200 Fotografien aus Armeebeständen, wird dem Publikum erklärt. Gleich zu Beginn wird gezeigt, wie zwei Helikopter in einem Luftwaffenhangar in neutralem Weiß gespritzt wurden, um sie den bei humanitären Operationen verwendeten Apparaten anzugleichen. Anschließend folgt die Rückblende auf den erfolgreichen Verlauf der Befreiungsaktion in derselben Darstellung, wie sie schon in früheren Videos verbreitet wurde. Der zweite Teil der Dokumentation jedoch widmet sich der Vorbereitung der Operation auf einer Finca der Streitkräfte, wo das Befreiungskommando trainierte, Nahkampfausbildung samt Schauspielunterricht erhielt und die Rollen als Mitglieder einer angeblich humanitären Mission unter sich verteilte.
En el video aparecen también los falsos periodistas, los oficiales, la tripulación y todos los participantes en el operativo, y se ve claramente la forma como se vistieron y se transformaron en miembros de una supuesta misión humanitaria.
Zu sehen ist unter den als Zivilisten getarnten Kommandomitgliedern neben einem vermeintlichen Reporter des venezolanischen Fernsehens Telesur auch mehrfach ein Mann mit IKRK-Weste, wie sie von Rotkreuz-Mitarbeitern in Kriseneinsätzen getragen wird. Einzelne Einstellungen in der Originalversion sollen laut Agenturberichten auch Manipulationen an Handfeuerwaffen zeigen. Diese fehlen jedoch in der Kurzfassung auf dem Internet. Auch so widerspricht der auf offiziellem Armeematerial beruhende und über den Regierungssender verbreitete Dokumentarfilm bisherigen Behauptungen Präsident Uribes und seines Verteidigungsministeriums, wonach das Rotkreuz-Symbol von einem einzelnen Soldaten in einer Panikreaktion zum Selbstschutz missbraucht wurde und nicht zum geplanten Täuschungsszenario der Befreiungsoperation gehörte.
Alexander Geschwind. Angesprochen auf das eben erschienene Filmmaterial verweist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf darauf, wie wichtig es sei, dass das Emblem respektiert werde. Mediensprecherin Anna Schaaf.
Was für uns jetzt ganz wichtig ist, ist, dass für alle Parteien in Kolumbien und auch weltweit klar ist, dass das Rote Kreuz respektiert werden muss, damit wir unsere Arbeit fortführen können.
Und deshalb werde auch der konstante Dialog mit den kolumbianischen Behörden fortgesetzt. Dies entspreche dem üblichen Vorgehen. Über 11.000 Sportler aus 205 Nationen werden am Freitag feierlich ins Olympiastadion von Peking einmarschieren. Darunter mehr als 40% Frauen. Dass Frauen an den einst nur von Männern beschickten Olympischen Spielen teilnehmen können, ist heutzutage nach westlichem Ermessen eigentlich selbstverständlich. Doch nach wie vor weigern sich etliche Nationen, eine Frauendelegation an das größte Sportereignis der Welt zu entsenden. Nun wird in diesen betreffenden Ländern Protest laut. Fredrik Steiger berichtet.
Genauso wenig wie die alten Griechen hielt auch Baron Pierre de Coubertin, der Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, von Athletinnen. Olympische Spiele, so sagte er, seien ein Ausdruck männlicher Ästhetik und der Beifall der Frauen sei deren Lohn. Erst seit den 1970er Jahren steigt der Anteil der Olympiateilnehmerinnen deutlich. Diesmal in Peking werden sie 44% ausmachen und in 135 Disziplinen antreten. Gleich mehrere Länder weigern sich aber, Frauen nach Peking zu entsenden, nämlich Saudi-Arabien, Katar, Jemen und Brunei. Das kritisiert der saudische Wissenschaftler Ali Al-Ahmed von der Denkfabrik Institute for Gulf Affairs in Washington scharf.
The fact that women are not allowed to compete in competition in the Olympics is contrary to the spirit and...
Das Teilnahmeverbot widerspreche dem Geist und dem Buchstaben der olympischen Bewegung. Die Oberen des Internationalen Olympischen Komitees IOK verweisen gerne darauf, man dürfe die Spiele nicht zur Demonstration politischer oder religiöser Überzeugungen missbrauchen. Doch genau das tun diese Länder, rechtfertigen sie doch die Ausgrenzung von Frauen mit kulturellen und religiösen Gründen. Auch der Iran lässt nur in ganz engen Grenzen Sportlerinnen zu.
Iran does not prevent women from sport. What it does, it restricts women from a lot of sport.
Für Mannschaftssportarten oder Disziplinen, wo leichtere Kleidung zweckmäßig ist, werden keine Frauen nach Peking geschickt. Am Schluss bleibt es bei Schützinnen und Reiterinnen aus dem Iran. Die 1500-Meter-Läuferin Mahbuba Ahadiar aus Afghanistan wiederum muss mit Kopftuch und langen Hosen antreten, was ihrem Resultat kaum förderlich sein dürfte. Mit der Diskriminierung aufgehört haben hingegen inzwischen Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Für Ali Al-Ahmed ist es höchste Zeit, dass das IOK den Druck auf die letzten Frauendiskriminierer erhöht.
We should have a zero tolerance for discrimination against women. This is 2008.
Nulltoleranz wäre angesagt, immerhin lebe man im Jahr 2008. Deshalb müsste man jene Staaten, die Frauen nicht zuließen, von den nächsten Olympischen Spielen ausschließen. Genauso wie man früher Südafrika ausgeschlossen habe, weil es zur Zeit der Apartheid gemischtrassige Wettkämpfe verbot. Zwar bemüht sich das IOK in Lausanne seit Jahren um die Frauenförderung im Sport, wirklich Druck ausüben auf renitente Staaten will man aber anscheinend nicht. Und auch nach mehreren schriftlichen und telefonischen Anfragen mochte sich niemand beim IOK zu dem offenkundig sensiblen Thema äußern. Die Olympianichtteilnahme für Frauen ist aber in den betroffenen Ländern gar nicht das Hauptproblem, wie die junge saudische Journalistin Ebtihal Mubarak von der Zeitung Arab News berichtet.
It's not the main issue. The main issue is we don't have physical education for girls, for women in Saudi Arabia.
Das Hauptproblem sei, dass es für saudische Mädchen überhaupt keinen Sportunterricht gebe, von wenigen teuren Privatschulen abgesehen, wo es Basketballteams gibt.
A governmental establishment that's called the Presidency of Youth Welfare.
Die Regierung fördere zwar großzügig die Jugend und den Sport und stelle hervorragende Einrichtungen zur Verfügung, gemeint seien aber stets nur Jungen. Mädchen gehören offenbar nicht zur Jugend. Für die Journalistin ist der Verweis auf religiöse Vorgaben Unsinn. Die Mehrzahl der muslimischen Länder bietet inzwischen auch für Mädchen und Frauen Sportunterricht und Möglichkeiten an. Das müsste endlich auch Saudi-Arabien tun. Das fordern immer mehr Saudis, doch die Regierung bremst.
Fredrik Steiger. Zu den Olympischen Spielen in Peking hat die chinesische Regierung saubere Luft versprochen. Dafür hat sie Fahrverbote verhängt und ganze Fabriken vorübergehend geschlossen. Heute nun kommen beruhigende Voten von Seiten des Internationalen Olympischen Komitees. Die aktuellen Luftwerte stellten kein großes Risiko für Sportler und Besucher dar. Peter Achten.
Wie sich doch in kürzester Zeit alles ändern kann. Noch vor wenigen Tagen runzelten Verantwortliche des Internationalen Olympischen Komitees IOK sorgenvoll die Stirne und dachten öffentlich darüber nach, ob denn die dicke Luft den Sportlern und Sportlerinnen überhaupt zumutbar sei. Einige Delegationen reisten sogar zur Vorbereitung in Nachbarländer wie Südkorea oder Japan, nur um beim Trainieren die Athletinnen und Athleten nicht der Pekinger Luft auszusetzen. Und jetzt ist plötzlich alles anders. Wenigstens, wenn man der Einschätzung des IOK Glauben schenken will. IOK-Medizinexperte Arne Lindquist sagte, bei vielen Werten erfülle die Pekinger Luft die strengen Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation. Beim IOK sei man zuversichtlich, dass es bei den Spielen dann zu keinen größeren Problemen kommen werde. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das IOK ein Problem mit den Pekinger Spielen schönredet. Die chinesischen Behörden aber sind viel vorsichtiger. Zwar sind auch sie optimistisch, dass bis zu Beginn der Spiele am Freitag die Luft sauber sein werde, doch Entwarnung gibt es noch nicht. Zu Recht wohl. Heute Morgen nämlich war die Sonne kaum zu sehen, von einem Schleier schmutziger Luft verdeckt. Jetzt, zur Schweizer Mittagszeit, sieht es wieder besser aus, dank einem kräftigen Nordwind, der die Dunstglocke mit Feinstaub, Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid einigermaßen weggeblasen hat. Nun, auch das IOK gibt ja noch keine Totalentwarnung, denn in der heutigen Schönwettermitteilung ist von vielen, nicht aber von allen Werten die Rede.
Dass heute viele Affenarten ums Überleben kämpfen müssen, ist zwar in der Tendenz schon länger bekannt. Nun aber liefert ein umfassender Bericht, der von Hunderten von Wissenschaftlern über Jahre erarbeitet wurde, die Zahlen dazu. Zahlen, die für unsere nächsten Verwandten nichts Gutes verheißen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Fast die Hälfte aller Affenarten kommen mittlerweile so selten vor, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Bisher dachten die Forscher, dies sei nur bei etwa einem Drittel der Fall. Dieses Ergebnis hat auch die Experten selbst überrascht, sagt Jean-Christophe Vier von der World Conservation Union, IUCN. Die IUCN führt die berühmte rote Liste, die anzeigt, wie stark eine Tierart bedroht ist. Nach der neuen Studie werden nun 48% aller Affenarten in die drei höchsten Gefährdungsklassen der roten Liste eingeteilt und sind damit vom Aussterben bedroht. Jean-Christophe Vier:
Je pense que c'est un chiffre assez dramatique. C'est peut-être le chiffre le plus haut qu'on ait jamais trouvé dans un groupe donné d'espèces sauvages.
Diese Zahl sei dramatisch und es sei wohl die höchste unter allen Tiergruppen. Besonders schlimm steht es um die Affen in Südostasien.
C'est particulièrement le cas en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, avec le Cambodge, le Vietnam, le Laos, on parle des Jeux Olympiques, la Chine.
In Kambodscha sind 90% aller Affenarten vom Aussterben bedroht. In Vietnam sind es 86%, in China 79%. Aber auch in Südamerika und Afrika steht es schlecht um unsere nächsten Verwandten. Und gefährdet sind nicht nur die charismatischen Menschenaffen wie Gorillas, Schimpansen oder Orang-Utans. Auch kleinere Spezies wie zum Beispiel die Kolobusaffen in Afrika müssen ums Überleben kämpfen. Der beunruhigenden Situation liegen zwei Ursachen zugrunde, sagt Jean-Christophe Vier. Die Zerstörung und Abholzung der Wälder raubt den Affen ihren Lebensraum. Das ist die wichtigste Ursache der Misere. Dazu kommt aber noch die unkontrollierte Jagd. Affenfleisch ist in vielen Entwicklungsländern eine beliebte und billige Eiweißquelle. Und die recht großen und oft lauten Affen sind eine leichte Beute, sagt Jean-Christophe Vier. Das Abholzen der Wälder hilft den Jägern zusätzlich an ihre Beute zu gelangen. Sie müssen nur den immer zahlreicheren Straßen und Wegen folgen, die die Holzfäller anlegen. Jean-Christophe Vier sagt, dass auch wir im entfernten Europa, wo sich keine Affen durch die Wälder hangeln, etwas zum Schutz unserer Cousins tun können. Die reichen Länder müssen ihren Rohstoffhunger verkleinern, weniger Tropenholz verbrauchen etwa.
Il faut absolument que les pays réduisent leur empreinte sur la nature de façon générale.
Dazu müsse man politisch darauf hinwirken, dass vermehrt Schutzgebiete eingerichtet werden. Es gibt aber nicht nur negative Nachrichten. In Brasilien sind nach großen Anstrengungen die Löwenäffchen vor dem Aussterben gerettet worden. Und auch die berühmten Berggorillas wollten die Experten kürzlich auf der roten Liste um eine Gefährdungsstufe nach unten klassieren. Aber dann flammte der bewaffnete Konflikt im Grenzgebiet von Ruanda, Uganda und Kongo wieder auf. Und dabei starben neben Menschen auch 8 Berggorillas. Dies reichte schon aus, dass die Gorillas auf der roten Liste vorderhand nicht umgeteilt werden können. Ein deutlicheres Zeichen, wie sehr die Affen gefährdet sind, gibt es wohl kaum.
Thomas Häusler.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.